Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geimann. Wir sind zurück im neuen Jahr, also wir sind ins neue Jahr gereist.
Wir sind wirklich sehr früh im neuen Jahr.
Es ist der zweite.
Es ist der zweite, ja.
Es ist der erste Werktag 2026 und wir sitzen hier direkt und nehmen einen geilen Podcast auf. Ich weiß gar nicht, sollen wir schon einfach, ich kann auch vielleicht die Folge schon am Sonntag einfach raushauen, oder?
Ja.
Ja, dass die Leute direkt was von uns hören.
Und du sagst Werktag und ich guck die ganze Zeit auf meine Bestellung, die ich abgeschickt habe und bin so, wieso bewegt sich da nichts? Also ich sitze auf heißen Kohlen, weil ich freue mich super krass auf meine Bestellung.
Aber das ist vielleicht schon ein Stichwort direkt. Was hast du dir denn bestellt? Also ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz locker hier rein und quatschen ein bisschen. Und dann, worüber wir heute auf jeden Fall sprechen, ist die nächste Kampagne. Also ich meine, 500 Worlds hat noch nicht wirklich angefangen, aber es ist jetzt schon ja der nächste Part geleakt.
Genau. Leaks.
Ein paar Sachen gezeigt. Da sprechen wir dann gleich drüber. Aber erstmal machen wir ein bisschen Vorgeplänkel, ne? Und gehen mal ganz entspannt und locker rein.
Das heißt, ich glaube, wir reden über Weihnachten, weil wir haben ja das 24. Türchen schon über Weihnachtsgeschenke, Warhammer Weihnachten geredet. Wie sah Weihnachten bei dir aus? War das warhammerig?
Boah, Weihnachten war bei mir gar nicht warhammerig.
Oh, okay.
Also ich habe noch überlegt, ich war ja eigentlich noch am 27. fürs Domination angemeldet. Da war ich leider krank, deswegen war ich nicht da. Ich hatte mich aber schon im Vorfeld dazu entschieden, doch nicht noch zu malen. Also weil das Ding ist, ich hatte meine Dark Angels, die habe ich beim Rock and Rumble gezockt und die wollte ich eigentlich dann auch weiterspielen. Aber mit dem Balance Starter State ist die Liste ein bisschen teurer geworden und deswegen war die halt nicht mehr so in der Form legal. Und da hätte ich halt noch irgendwie andere Modelle anmalen müssen. Und ich habe dann mal gesagt, ich mache jetzt, glaube ich, mal einfach ersten, zweiten Weihnachtstag ein bisschen Pause von dem Thema. Und hab, ich weiß gar nicht mehr so richtig, ich habe gar nicht so viel gemacht. Ich habe irgendwie viel einfach zu Hause rumgesessen, ich habe gekocht. Ich war auf einem Weihnachtsmarkt auf dem Parkhausdach. Das war ganz cool.
Okay, wo waren das?
Das ist direkt am Kaufhof in der Innenstadt in Köln.
Ah, okay.
Das Parkhaus, was so daneben ist.
Ja.
Da ist einfach ein Weihnachtsmarkt oben auf dem Dach drauf. War auch super leer. Also ich glaube, keiner weiß, dass der existiert. Da waren kaum Leute am zweiten Weihnachtstag, das war total geil. Aber ja, ich habe dann nicht so viel Warhammer gemacht. Jetzt geht's gerade wieder so ein bisschen bei mir los. Also jetzt auch so bei Silvester. Ich habe viel irgendwie Pen and Paper gespielt. Ich bin richtig in Ark Raiders abgesumpft. Hast du da was von gesehen?
Nee, da bin ich wirklich raus bei dem Thema. Also ich find's super spannend und cool, aber ich kenne halt D&D und ich kenne halt aber alles andere nicht. Also
ja, Ark Raiders ist hier ein Videospiel.
Ach so, okay.
Das ist so ein Extraction-Shooter.
Ah, okay.
Der ist vor 2 Monaten rausgekommen.
Ja.
Da geht's so, du bist so ein, hast so Postapokalypse und die KI hat die Welt.
Moment, können wir nochmal zurückspulen? Ich bin auch super müde, da kommen wir dann nochmal da. Was hast du vorher gesagt?
Ich habe ein bisschen Pen and Paper gespielt.
Pen and Paper?
Und dann bin ich aber auch in Ark Raiders abgesumpft.
Ich dachte, ach so, jetzt, oh Gott, ich dachte schon, mein Hirn ist komplett zerstört. Aber deswegen dachte ich, dass Ark Raider so eine, ja, so ein D&D-eskes. Es gibt ja so D&D als festes
System.
Ja,
aber es klingt auch ein bisschen so, ne?
Und dann gibt's halt irgendwie Vampir-Pimmelköpfe, was halt auch so Rollenspiel, wie gesagt, Pen and Paper ist.
Ja.
Also Pen and Paper als Oberbegriff. Und ich dachte, du bist da abgesumpft und deswegen kam die Verbindung. Und jetzt redest du von einem Videospiel und ich bin so, bin ich völlig.
Ja, ich glaube, ich habe es aber auch so ein bisschen drüber geskippt, weil ich so war, es sind alles so Non-Warhammer-Themen. Weil nicht so viel Warhammer über die Feiertage ging. Aber ja, nee, Ark Raiders ist geil. Das ist so ein Extraction-Shooter. Du kämpfst gegen KI, also so Drohnen und so andere Roboter. Aber es gibt auch quasi andere Spieler, die mit dir dann auf der Map sind. Also du gehst immer auf so eine Map, die geht eine halbe Stunde. Und dann sind da andere Teams und halt diese Arcs, diese KI. Und bei den anderen Teams weißt du aber halt nicht, ob die halt gegen dich kämpfen wollen oder ob die vielleicht mit dir spielen wollen. Und dann gibt's halt so einen Proximity-Voice-Chat, dass du so, wenn du dann in der Nähe bist, kannst du dann mit den anderen Teams reden. Und dann ist es immer so, das muss man abchecken, so, da sind jetzt 3 andere Raider, wollen die mich abschießen? Wollen die meinen Loot klauen? Oder wollen die irgendwie Hilfe bei einem dicken Mac haben oder so? Das ist ein geiles Ding.
Okay, cool. Ich bin einfach nur froh, dass ich dir folgen konnte.
Nee, ich hab D&D gespielt und ich habe Merkborg gespielt. Merkborg ist so Dark Fantasy.
Das ist aber ein Pen and Paper.
Das ist ein Pen and Paper, ja, genau. So Dark Fantasy, sehr Rules Light, so sehr okkult alles, das ist ganz cool. Aber nee, sonst Warhammer-mäßig, es ging nicht viel. Ich habe Hörbücher gehört, ein bisschen, so beim Sachen vorbereiten. Ich habe ein bisschen gemalt, aber sonst habe ich nicht viel Warhammer gemacht tatsächlich. Ich habe noch, und dann übergebe ich dir das Wort, aber dann kann ich mein Getränk öffnen. Ich habe an Silvester White Monster Slush getrunken.
Das hast du mir gezeigt.
Es gab eine Slush-Maschine an Silvester.
Und wir haben das Bild, ich fand das Bild so herrlich, weil da musst du noch mal reingucken. Beim ersten Mal ist es mir gar nicht aufgefallen, weil ich habe auf den, deine Freundin hat ja auch so Monster Matcha, White Monster Matcha gemacht.
Ja.
Und du hast mir das Getränk gezeigt und ich sehe da so das Getränk und denke mir, cool. Und dann haben wir uns hier zum Podcast verabredet und da bin ich nochmal in den Chat rein und sehe das Bild nochmal und achte aber nicht auf das Getränk, sondern rechts oben in der Kante sitzt einfach Genie mit einem, das Gesicht musst du dir mal reinziehen. Das ist halt wirklich so.
Das hat mir gar nicht aufgefallen.
Die guckt so, das ist mein 2026. Also die sitzt so nach dem Motto, ich habe hier gerade ein Haram-Getränk, wirklich große Sünde auf dem Tisch stehen. Und das ist mein Leben. So, das ist der Blick. Der ist mir aber beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Da musst du mal reingucken. Ich fand's ultra lustig. Dann haben wir, genau, da so, wenn du da du musst halt erst das Bild öffnen, weil das ist erst im Chat, ja, ist es so klein. Und wenn du dann nochmal reingesagt, wer sitzt denn da ja im Hintergrund? Und sie sitzt halt wirklich so, sie ist dann mit dem Jahr zuvor und sie startet rein und sie guckt so auf das Getränk und ist einfach nur, was macht ihr Leute? Aber hat's geschmeckt?
Es war geil. Also das, okay, ich mag eigentlich keinen Matcha, aber mit Weiß Monster schmeckt alles. Also wir haben so herausgefunden, das ist so das Maggi der Softgetränke irgendwie. Also du kannst es überall eigentlich reinmachen. Und das ist geil. Also der Slush war auch richtig gut. Das einzige Problem war, dass die Konsistenz von dem Slush nicht perfekt war, weil es ja keinen Zucker hat. Und deswegen, so, ich glaube, am besten ist halt so eine zuckerhaltige, non-alkoholische Basis im Slush-Gerät. Deswegen war es nicht ganz optimal, aber es war sehr, sehr gut. Also es war, ja, fantastisch.
Ich glaube, 24. Türchen, da gab's ja noch so ein großes Fragezeichen. Es gab auch einen Kommentar, ey, hat er jetzt Warhammer gekriegt? Stimmt,
das ist die große Frage. War ein Brutsack unter dem Weihnachtsbaum? Hast du den Tyrannofex oder den Tervigon aufgemacht?
Natürlich nicht.
Nein!
Es gab mal wieder keinen Warhammer. So, ich muss aber nochmal zurückrudern. Ich glaube, bei dem 24. Türchen, ich habe mir das dann nochmal nachgehört und ich dachte mir selber, als ich mir selber zugehört habe beim Reden, dachte ich mir, was, du hörst dich an wie wirklich so ein spoiled brat, wie sagt man, so ein verzogenes, kleines.
So wie hier, so wie bei, das ist ja quasi meine, die Rolle meines Lebens gewesen. Wie ich habe in der 4. Klasse Harry Potter und der Stein der Weisen als Musical aufgeführt. Mhm. Das war so an der Grundschule bei mir so Tradition, dass dann die Abschlussklasse immer ein Musical aufgeführt hat, was der Direktor geschrieben hat. Und das war Harry Potter in dem Jahr bei mir. Und ich habe Dudley gespielt.
Ja, genau.
Und da gibt's ja am Anfang diese Szene mit dem, wo er die Geschenke abzählt und so. Letztes Jahr hatte ich 37 Geschenke, dieses Jahr sind es nur 36 und so. Und das war meine Rolle. Und seitdem hasse ich auch Harry Potter.
Mhm.
Weil ich habe mich da so rein gemethod acted. Und der das Kind, was Harry gespielt hat, das war so ein bisschen mein Erzfeind. Das war so der Coole in der Klasse.
Mhm.
So ein bisschen so diese, der hatte diese Quarterback-Rolle und war so ein Jock und ich war eher so, ich war so der Nerd, ne? Und ich hatte nicht so viele Freunde in der Grundschule. Und dann war es so perfekt. Ich konnte mich so drauf einschießen, Harry Potter zu hassen.
Ja.
Und ich hasse bis heute Harry Potter.
Ja.
Tatsächlich, ja.
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 Gut, Harry Potter, das Fass mache ich jetzt noch nicht auf.
Ja.
Das lass mal zu. Ich habe tatsächlich das gehört und mir war das so ein bisschen unangenehm, also mein Vergangenheits-Ich war mir unangenehm, weil es kam so rüber, als wäre ich so undankbar, wenn mir Leute eine Überraschung machen, die nicht mit Warhammer zu tun haben. Und ich habe jetzt Weihnachten wieder gemerkt, das ist natürlich nicht der Fall. Also ich kann mich auch freuen über nicht warhammerische Geschenke.
Ja.
Und es war aber tatsächlich ein sehr erwachsenes Weihnachten und ich war einfach sehr froh, dass wir nirgendwo hingefahren sind. Es stand so ein bisschen im Raum, irgendwie die Familie zu besuchen, die bei mir echt weit weg ist. Und dann packst du halt mit der gesamten Familie irgendwie das Auto und fährst los. Und das ist einfach super Stress. Und wir haben gesagt, ey, komm, wir wir verschieben es und wir bleiben zu Hause.
Ja.
Es war super gemütlich. Ich bin einkaufen gegangen, lecker Essen gemacht und irgendwie die Zeit genossen. Und als der Sohn dann im Bett war, haben wir Herr der Ringe geguckt, weil es irgendwie so Tradition ist. Und das ist auch so unsere gemeinsame Leidenschaft, die wir uns teilen. Also wir sind beide sehr, sehr große Herr der Ringe-Fans. Und das sind einfach, die Filme kannst du immer noch gucken. Es ist einfach, ja gut, da kann ich einen ganz eigenen Podcast drüber machen. War total genial. Dann haben wir uns Sachen hin und her geschenkt. Und da muss ich sagen, die Geschenke, die ich bekommen habe, eins hatte ich heute an, so heute Morgen, so ein kuschlicher, einfach so ein kuschlicher Hoodie, der einfach super gemütlich war. Also auch Klamotten wieder, alles so gemütliche Sachen, wo ich mir sage, ja, es war jetzt nicht der Brutsack, aber als ich es dann anhatte, dachte ich mir, es ist schon irgendwie gemütlich und Anni weiß halt, ich würde
es fühlt sich an wie ein Brutsack.
Es fühlt sich an, es fühlt sich an wie ein
Brutsack. So, der Hoodie war wie der Brutsack, der dich umschließt und ausbrütet.
Und es gab so einen kleinen Warhammer-Moment und der hat natürlich dann auch so ein bisschen meine Hobbylust gekickt. Anni hat mir wir haben uns so die Geschenke gereicht und dann war Anni so, okay, komm mal mit. Und dann gingen wir in meinen Hobbyraum. Das ist halt gerade so Mix-Hobbyraum und Wickelkommode. So, das ist so unser extra Raum mit meinem Schreibtisch. Und da habe ich wirklich nur eine kleine Ecke, wo sich wirklich diese ganzen Unmengen an Farben, die ich habe, man hat ja irgendwie, es sammeln sich so Farben an und es sammeln sich so Pinsel an. So Pinsel, die man irgendwie verschrottet hat, die man aber irgendwie noch nutzt für Leim.
Die sind so und nicht mehr gut genug zum Malen,
genau.
Aber die sind auch so zu schade.
Und ich habe da so zwei Bereiche und es war halt alles so irgendwie nur drauf und ich habe mir dann nur Platz gemacht, um zu malen. Und Platz für noch eine Lampe, wenn ich abends male. Also es war wirklich Chaos pur. Und Anni hatte dann halt das, was du da drüben stehen hast, nur in schwarz. Das ist halt, wie nennt man das da drüben? Was ist das in gelb?
Regal? Nee, Servierwagen.
Ja, so ein eskes Ding, also mit mehreren Fächern, was du rollen kannst, wo außen aber noch so Haken sind und Fächer sind, so ein Ordnungssystemteil, was halt perfekt dort an den Rand
kommt. Das ist doch geil. Das ist doch eigentlich, also ein Upgrade für einen Hobbyraum ist doch viel geiler als jetzt ein Brutsack.
Und da komme ich gerade zu. Das muss ich sagen, dass am Ende dachte ich mir, diese Frau ist perfekt, weil die hat sich was dabei gedacht. Die wusste natürlich nicht, was ich mir jetzt Warhammer-mäßiges wünschen würde, aber da konnte sie irgendwie ansetzen. Und ich habe meine Farben da drauf gemacht, ich habe mein Basing-Material, ich habe irgendwie meine ganzen Grundiersprays habe ich da in das untere Fach. Ich habe einen Haken, wo ich meine Maske zum Airbrushen hinpacken kann. Und dann war der komplette Schreibtisch war komplett leer, weil alles war super akkurat dort drin. Und ich nehme mir jetzt wirklich nur so 3-4 Farben, die ich brauche für meine Malsession, pack die dann wieder zurück. Und bin einfach super froh, wie schön das ist. Und das hat bei mir so eine Hobbylust dann am Ende getriggert. Und jetzt kommen wir zu meiner Bestellung. Ich glaube, ich würde da direkt übergehen. Ich habe natürlich auch wieder ein bisschen Warhammer unterm Weihnachtsbaum vermisst. Da habe ich aber auch mit Anni mal drüber geredet, wo Anni dann auch meinte, okay, weißt du was, dann kriegst du zum Geburtstag einfach Warhammer. Was möchtest denn du? Und ich war so, ich möchte mich überraschen lassen. Und sie war so, ich habe keine Ahnung, was ich dir schenken soll.
Das ist nämlich dann wieder das Problem am Ende, weil dann ist es wieder so, dann hast du zwar Warhammer geschenkt bekommen, aber es ist dann auch gar keine Überraschung mehr, was du irgendwie zum Geburtstag bekommst.
Und ich dachte mir, wenn sie mir jetzt irgendwie Combat Patrol Orks schenken würde. Ich bin ja überhaupt kein Orks-Spieler, aber wenn sie sich denkt, ich hole ihm jetzt Orks, weil wir haben ja das Hörbuch, ich würde mich trotzdem freuen und hätte dann einfach Orks. So, also ich war dann so, ich verrat's nicht, vielleicht eine Biowore, aber sie war so, na, mal schauen. Aber sie hat gesagt, wenn du es dir so sehr wünschst, dann kriegst du irgendwann mal Warhammer. Ja. Also die Hoffnung besteht. Ich war dann in so einem, ich hab Bock auf Hobby. Und ich habe ja so ein bisschen durch die Crusade, die ich angefangen habe mit Kevin, da habe ich so die ersten zwei Spiele waren so, habe ich ja schon im Podcast erzählt, hört da gerne nochmal rein, Boarding Action. Habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Boarding Action gespielt und war so begeistert von dem Gelände, von dem Gefühl, von allem, dieses Türen öffnen, da durchgehen, diese Mini-Detachments, diese kleinen 500-Punkte-Spiele. Ich war total begeistert von Boarding Action und seitdem hatte ich das so im Kopf. Irgendwann mal willst du das. Und dann ich finde das immer super gefährlich, diese Feiertage. Du hast ja nichts zu tun, du gehst ja nirgendwo hin, du bist zu Hause. Alles ist so ruhig und gemütlich und so entzerrt. Und man hat so viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Und ich bin da ja voll in die Raumschiffe rein gedanklich und war so, Boarding Action, Boarding Action. Und dann ist ja, ich kann mich ja da so sehr gut reinhypen in solche Geschichten. Mhm. Also auch früher Videospiele oder Warhammer, wenn ich irgendwie Interesse an was habe, dann fange ich an, so Videos dazu zu gucken. Und dann gucke ich mir irgendwie Battle Reports an, dann gucke ich mir Reviews an, wo Leute dann sagen, wie cool sie Boarding Action finden, dann gucke ich mir natürlich Paintomancy an und sehe, wie ihr Boarding Action einfach bemalt komplett und denke mir, oh, ich will das genauso bemalen, ich will jetzt ran, ich will das zusammenbasteln und ich will das besprühen und dann hype ich mich so rein und war die ganze Zeit, ach, es ist aber auch schweineteuer, muss man sagen, das ist einfach, wenn du da committest, das ist das Buch. Es ist, weil ich mag einfach das haptische Buch auch haben. Es ist das Gelände. Das Gelände ist übertrieben teuer. Es ist diese Riesenbox. Und ich habe hin und her überlegt. Und dann war es immer so, nee, du gönnst dir das jetzt nicht. Du bist jetzt in diesem Weihnachtsmodus, du kaufst es nicht. Und dann gucke ich das Video und Genie ist so, und dann habe ich Grünspan dran gemacht und das sah so geil aus. Und René ist so, ja, das Gelände, ich bin voll zufrieden damit. Und du bist dann so, ja, also wir haben da die Schädel bemalt. Und ich war so, shit, Mann! Und so ging das hin und her, bis ich es dann bestellt habe, Bestellung abgeschickt und dann natürlich über die Feiertage, jetzt kommt das ewig nicht. Ja. Jetzt bin ich so richtig auf heißen Kohlen, hab anderes Gelände genommen, weil ich will halt hier diese Pipelines, es gibt ja diese Energie-Pipelines, weil ich ja das Imperium-Magazin hatte, dachte mir, die Pipelines kannst du in dieser einen Boarding-Action-Mission super gut einbringen, die musst du bemalen.
Ja.
Hab das dann bemalt oder angefangen zu malen und bin halt so richtig, richtig krank gehypt, was das angeht und will halt in Boarding-Action rein. Hab Bobo geschrieben, Bobo, Boarding-Action spielen und er war so, ja, können wir machen. Ich so, Bobo, explosives Gelände, was explodiert, wenn du es beschießt. Und er war nur so, oha. Ich war so, wir können dann narrativ richtig reingehen. Und dann habe ich mich am 30. Tag vor Silvester nochmal mit Kevin getroffen und wir sind weiter in unserer Crusade. Und jetzt bin ich so in einem Redeschwall, aber ihr müsst mir verzeihen, ich bin ultra im Hype, weil folgendes. Vor Weihnachten, du erinnerst dich, hatte ich so 2 Wochen, wo ich so ultra reingegangen bin in Competitive, im Sinne von ständig irgendwie Competitive gespielt und meine Victrix-Garde ausgeführt. Und hab das gespielt und vorher hatte ich ja schon das Raccoon, also nach dem Raccoon irgendwie weiter und die ganze Zeit Elruin, Victrix Honor Guard, 2000 Punkte und irgendwann mal kannte ich auch meine Nebenmission-Decks und ich hatte so das Gefühl, ich war so übersättigt, was so Elruin, ich weiß nicht, ob kennst du das, wenn du dir dann denkst so.
Ich glaube, dafür bin ich zu sehr halt so kompetitiver Spieler. Dass ich das dann so gerne auch wiederhole. Also ich habe, glaube ich, diese Übersättigung nicht so, weil ich so, ich habe da dann eine zu große Lust daran, das so durchzuspielen irgendwie. Nee, an dem Punkt war ich noch nicht.
Okay, weil ich habe gemerkt, es liegt auch ein bisschen an.
Aber ich verstehe das.
Also ja, genau. Ja,
ich check das voll, nur für mich persönlich ist es nicht so ein riesiges Problem, aber ich würde auch gerne mal wieder eine Platte bauen, die anders ist, die schön ist einfach.
Ich glaube, bei mir, was da kickte, ich fand das so interessant, dass das beim Tabletop genauso ist, was ich bei Videospielen, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Elden Ring denke oder an so From Software Spiele, das sind so an meiner Lieblingsspiele, ich krieg so hart auf den Sack und irgendwann mal hat man so dieses Übermachtsgefühl und man merkt so, ich gewinne das Spiel gerade oder ich habe das Spiel gewonnen und dann gibt's für mich dann irgendwann mal einen Punkt, wo ich mir denke so, jetzt ist es irgendwie nicht mehr reizvoll oder Space Marine 2 so oft die Missionen gespielt, dass ich sie im Schlaf einfach wegballer und es ist nicht mehr so dieses, es verliert dann für mich so ein bisschen an Aufregung, es geht so nach unten und ein ähnliches Gefühl hatte ich mit dieser Victrix Honor Guard. Die ist, für alle, die es nicht wissen, was die Regeln angeht, ist die gerade völlig bescheuert. Die sind wirklich bescheuert und wenn du da 2 von spielst, du musst sie wirklich richtig dumm anstellen, um den Spiel nicht zu gewinnen.
Ja.
Und ich habe dieses gespielt und dann hatte ich dieses Gefühl von, okay, ich spiele jetzt wieder dieses Layout, ich spiele jetzt wieder irgendwie Mission X, die kenne ich schon. Ich habe meine Nebenmission, ich weiß ganz genau, im Schlaf weiß ich, wo ich was hinstelle, wer diese Mission am Ende macht. Also ich war so routiniert in den Abläufen und dann hatte ich wirklich so 5 Spiele, die ich alle hintereinander gewonnen habe, wo ich aber gemerkt habe, ja, es ist einerseits viel Anstrengung mit dem Hirn, aber es gab immer so einen Knackpunkt, wo meine Victrix Honor Guard rein ist und alles kaputtgeschlagen und überrannt hat und wo mein Gegner dann einfach gemerkt hat, hier zerbröselt alles, das Ding ist durch. Und es gab 2 Spieler, einmal gegen Kevin tatsächlich, gegen seine T-Sons, der hatte so eine Art of War-Liste sich gebastelt, die war echt, echt knackig. Und halt noch ein anderes Spiel gegen einen anderen Spieler. Die haben die ersten 2 Runden, haben die das Spiel praktisch eingefahren. So, die haben fast gewonnen. Also die haben so gescored und so gepunktet, dass ich eigentlich nichts hätte machen können. Und dann habe ich die Victrix gerade rausgeschickt und habe gewonnen. So, das war so ein wie ein Gewinnknopf drücken. Und so habe ich 5 Spiele gewonnen und so gewonnen, dass ich mir dachte so, ja, ist halt durch. Klar könnte man jetzt sagen, dann spiel halt keine Victrix-Garde, dann nimm die Herausforderung, aber irgendwie spiele ich halt auch Ultramarines und das ist gerade so das Ding. Und dann hatte ich so dieses.
Aber das ist auch das Ding, das ist ja sinnlos, bei Competitive dann suboptimal zu spielen. Also ja, auch wenn es gerade broken ist, wenn ich kompetitiv spiele, dann möchte ich die Liste spielen, von der ich denke, dass sie die bestmöglichste Liste der Faction ist. Oder wenn ich die vielleicht schon sehr viel gespielt habe, dann kommt es vielleicht mal dazu, dass ich sage, ich habe jetzt mal Bock, irgendwie halt Modell XY zum Laufen zu bringen oder sowas. Aber erstmal grundlegend will ich ja das Stärkste spielen, wenn ich kompetitiv spiele. Und das ist aber auch quasi, da muss ich einmal kurz auch drauf einhaken, was ich interessant finde, quasi, dass dir dann diese Routine halt quasi, dass dir das ein bisschen langweilig geworden ist. Ich glaube, bei mir ist dann eher das Ding, ich bin dann eher der Spielertyp für kompetitiv, der diese Routine schätzt. Also ich finde es immer anstrengend, wenn ich noch nicht weiß, was ich tun muss. Also wenn ich die Map noch nicht kenne, den Gegner noch nicht kenne. Ich spiele am liebsten, glaube ich, das Spiel so, dass ich diese absolute Routine habe, dass ich genau weiß, was wo passiert. Und das macht mir am meisten Spaß, wenn ich das dann ausspielen kann. Und durch meine Kenntnis dieser Routine das quasi voll ausfahren kann so und einfach alles so exakt machen kann. Das macht mir Freude. Das ist auch jetzt zum Beispiel, da muss ich noch mal kurz auf Ark Raiders einsteigen. Das ist so, für mich ist die Anfangsphase immer am schwierigsten. Und nach den ersten 10 Stunden war ich so, oh, es gibt so viel Crafting-Material, es gibt so viel Items, es gibt so viele Spawn-Punkte auf den Maps und so, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so dran bleibe. Aber jetzt bin ich so 30 Stunden drin und habe öfter mal mit Leuten gespielt, die schon ein bisschen öfter gezockt haben. Und jetzt, wo es sich gerade bei mir anfängt, diese Routine einzustellen, dass ich weiß, wenn ich an Spawn XY bin, dann kann ich direkt dahin gehen, das looten, da irgendwie in die PvP-Hotzone gehen und dann da wieder raus extracten, da fängt es mir an Spaß zu machen, wenn es quasi so für mich figured out ist, dass ich dann auch mit diese Kenntnis quasi als Waffe nutzen kann.
Ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin mit Victrix unbesiegbar, also nicht missverstehen. Das Gefühl, aber das durchgespielt zu haben, kam halt dann durch so Momente, was 2025 mich so competitive so begeistert hat, war, ich habe verloren und habe noch 2 Tage später überlegt, wie hättest du es gewinnen können und wie baust du das um? Also dieses Listen optimieren, Spielverhalten optimieren, bewegen, also das war so dieses durch verlieren, verbessern.
Ja.
Und jetzt hatte ich diese letzten 5 Spiele, wo es halt einfach bescheuert ist. Ich glaube, ich hätte vielleicht jemanden gebraucht, der mir auf den Sack gibt, trotz Victrix-Garde, dass ich dann anfange zu überlegen, okay, wie spielst du sie noch besser? Aber so in dem Freundeskreis war es dann halt auch immer so, ja, okay, Salim spielt halt Victrix-Garde, was sollen wir denn jetzt machen?
Ja.
Und es war auch bei den Spielen immer so, dass du es an meinem Gegenüber gemerkt hast, es war ein spannendes Spiel bis zur 3. Runde und dann war es nur noch so ein, ah, okay, du hast hier 42 Attacken und du pumpst die jetzt auf 52 Attacken hoch, so, cool, wollen wir es noch auswürfeln? Und dann siehst du halt einfach nur noch, wie das einmal rumgeht, dann schreibst du deine Zahlen auf und ist so, ja gut, 20-0 war schön.
Ich habe die perfekte Überleitung für unser Thema. Haben wir noch Theme-Talk?
Ja, ich habe Jetzt habe ich mich voll verquatscht, weil eigentlich war das nur die Vorbereitung. Ach so. Ich habe schon wieder Ich habe mich schon wieder verquatscht. Ich hole immer super weit aus. Es tut mir leid. Ich hole immer super weit aus. Kurzum, ich war so ein bisschen übersättigt von Elruin und dann habe ich mich mit dem Kevin zum Crusaden getroffen und es war so, ja, Dienstag wollen wir das machen. Hast du alles bereit? Und ich gucke auf meinen nicht bemalten Non-Emissary, der ja schlüpfen soll aus dem Brutsack und bin so, und dann war es so, ja, ich glaube, ich krieg das hin und merk halt, ich habe den Brutsack noch nicht vorbereitet. Und eigentlich wollte ich den auf so einer ovalen Base halt.
Ja.
Dann wollte ich mir eine ovale Base bestellen, hab das aber voll halt verrissen, mir die Base zu bestellen. Dann habe ich mir aus Pappe so eine Base gebastelt. Das war ein unfassbares Geschmiere. Und dann war das so, ich setz den da drauf und merk halt, da sind irgendwie dadurch, dass, also der Brutsack ist praktisch der Unterbauch von einem Tervigon gewesen, der als Basis cool war, aber da waren so ganz viele Löcher, die gefüllt werden mussten.
Ja.
Bei dem Brutsack. Und dann fing ich an, wirklich Bit-Teile, so Bits von meinen Tyranniden zu nehmen und hab halt alles nur draufgeschmissen, geklebt, gebastelt und da habe ich mich gefühlt wie so ein 12-jähriger Junge schon in dem Moment, weil ich mir dachte, in 2 Tagen geht's los. Das heißt, morgen muss ich das Ding grundieren und komplett bemalen, weil dann ist halt fertig mit der Zeit. Und hab da wirklich in kürzester Zeit alles reingeworfen, nicht drüber nachgedacht, wie ich es am besten mache, sondern einfach geklebt. Geklebt, irgendwie Gelände drauf geklebt. Und am Ende war ich so, für die Kürze der Zeit bin ich zufrieden. Und der wirkte dann, dadurch, dass ich da noch so Gelände mit drauf gemacht habe, wirkte der Brutsack größer, als er so in meiner Hand dann am Ende war. Und bin damit halt los. Und auch Kevin war total begeistert und war so, ey, cool. Das wirkt halt wirklich so, als wäre der Non-Emissary so eingerollt in diesen Brutsack und sprengt dann da raus. Und dann dachte ich mir, cool, du hast einen Brutsack. Ich habe dir auch ein Bild geschickt. Ja. Dachte mir natürlich, ja, da ist viel Luft nach oben, was so Bemalung angeht und Basteln. Aber für die 2 Tage völlig cool. Non-Emissary noch schnell fertig gemacht. Und da hatte ich dann noch so ein Zeitdruck. Anni war so, hey, das ist doch kein Turnier, wieso machst du so einen Druck? Und weil ich mich da committed habe. Mhm. Und sie so, ja, aber dann sagst du halt, bist nicht fertig geworden. Ich so, nee, das geht nicht, weil wenn du zum Essen eingeladen bist und du sagst, du bringst den Nudelsalat mit, kannst du jetzt auch nicht die Nudelpackung hinstellen und sagen, ja, sorry, ich bin nicht dazu gekommen, den Nudelsalat zu machen. Du musst dann schon, wenn du crusadest.
Es wäre so geil, wenn du den Nudelsalat machen würdest, aber so die Nudeln halt ungekocht sind. Also, das ist so wie so quasi, du hast gebastelt, aber du hast halt nicht gemalt.
Ja. So. Und dann war das einfach wieder, es war einfach ein total schöner Abend. Wir haben uns Pizza bestellt, ich habe Snacks mitgebracht und er hatte halt schon so eine kleine Platte vorbereitet und ich stand da und ich komme rein in den Raum, ich sehe diese Platte und es war so instant Games Workshop GW Store-Zeiten. Ja. Weil wir haben ja früher, und da haben wir auch kurz uns drüber unterhalten, weil es so darum ging, so wie kriegt man Leute ins Hobby oder mit einer Anni irgendwie Warhammer spielen, habe ich halt gesagt, mit einer Anni brauche ich jetzt nicht eine L-Ruine aufbauen und sagen, ah, guck mal hier, Laserpointer, da ist der Sichtwinkel. Ja. Da steigt die aus, da sagt die ihr tschüss. Ja. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber wenn du halt so sagst, boah, das ist halt jetzt hier die Stadt oder da ist das Gebirge, weil das haben wir ja im GW nicht anders gemacht. Wir sind ja nicht in den GW und haben uns L-Ruinen als Kind hingelegt, sondern wir waren ja irgendwie, haben Städte gebaut oder irgendwie Felder und Wälder gehabt.
Ja.
Wir haben 40k gespielt und da waren Bäume auf dem Feld.
Ja.
Ruben, Bäume. Wir haben
Im 40. Jahrtausend.
Wir hatten Bäume. Wir hatten Felsen. Wir hatten eine riesige Dark Angels Festung in der Mitte von der Map. Es war asymmetrisches Gelände. Es war cineastisch. Ich glaube, das war der Punkt. Ich bin dort rein und ich habe dieses Feld gesehen und dachte mir, wie ultra nice es sieht aus, wie als würdest du es aus Space Marine 2 so ein Secret Level dir aufbauen, so ein Geheimlevel, was noch niemand gesehen hat. Und da dachte ich mir so, da ging so mein 12-jähriges Hobbyherz auf, weil ich mir dachte, Das ist wunderschön. Da ist irgendwie, da war ein Krater, Ruben, da war ein Krater in der Mitte vom Feld. Wann hast du das letzte Mal Krater gesehen?
In der neunten? Ja.
Da war ein Krater auf dem Feld. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Und dann war das wirklich so, dann sind so Bilder entstanden, wie die Tyranniden. Wir haben halt gesagt, die Festungsmauer, 3 Zoll hoch, 3 Zoll rüber, dass das so wie ein Hügel ist. Und dann kam so ein Schwall Hormaganten, wirklich Space Marine 2, nur mit Figürchen gespielt, kam da so rüber und seine Imperial Agents mit den Schilden voran sind dem Schwarm entgegengestürzt. Und wir hatten so coole Momente und es hat so viel Spaß gemacht und es war so, Mit Kevin kann ich auch competitive spielen. Also wir können uns auch competitive richtig hart auf den Sack geben. Wenn der seine T-Suns auspackt mit 4 Dämonenprinzen und 20 Okkult-Terminatoren, dann muss ich meine Rübe anstrengen. So, dann gibt er mir nichts. Dann schenkt er mir auch nichts. Aber bei Crusade hatte ich so das Gefühl, wir spielen gerade nicht so verbissen gegeneinander, sondern es ist so ein Miteinander-Spielen und so ein Geschichten-Erzählen. Und natürlich haben wir auch strategisch überlegt, was wir machen. Und es war immer noch ein Strategiespiel, aber es war so, da sind Bilder entstanden und dann haben wir nach dem ersten Spiel direkt gesagt, wir drehen die Matte um, es war so eine Doppelside-Matte und vom Gebirge geht's direkt in den Stadtkampf, wo dann so, wir haben halt auch so Crusade-Missionen gespielt, wo in der ersten Mission schlüpft der Brutsack, da kommt der Non-Emissary, in der zweiten Mission sind so die Missionsziele, so Tunneleingänge, wo du dann würfeln musst, ob der Tunnel da entsteht, weil Tyranniden so Untergrundtunnel bauen, so ein bisschen wie bei Gears of War, die Aliens. Und dann haben wir das gespielt und wirklich jeder Zug war wie, es war so cineastisch filmig und es war so, so toll und ich bin da aus diesen 2 Crusade-Spielen raus und war so, ich will genau das. Ich will Boarding Action. Ich freue mich so sehr auf Boarding Action, weil ich dann mich mit Annie hinstelle und dann habe ich mir schon Missionen ausgesucht. So eine Mission ist so, du würfelst, ob das Licht ausgeht und dann siehst du halt nur auf 9 Zoll. Das ist so ein bisschen wie auf den Karten.
Ja.
Oder du hast so auf Boarding Action einen Raum, wo du an einem Schalter drücken kannst und dann ist der Raum in Flammen und alle, die in dem Raum stehen, kriegen Mortal Wounds. Also so Spielereien, wo es halt nur um Competitive geht, was halt auch null Competitive ist. Du kannst Boarding Action Crusade, kannst du halt nicht Competitive spielen, weil es halt asymmetrisch ist, weil es halt solche verrückten Sachen gibt, wie die Lichter gehen aus, der Raum steht in Flammen, das Board bricht in zwei Teile, du hast zwei Ebenen, also du hast so ganz viele narrative Spielelemente, wo ich mir dachte, Competitive will ich nicht schlecht reden, das ist immer noch ein großer Teil von meinem Hobby, aber gerade ist es der schönste Urlaub von Elruin, den ich mir vorstellen kann.
Ich finde auch Boarding Actions ja echt cool. Also als es damals rauskam, war ich ja so, das ist der beste Spielmodus. Also es war ja in den Arcs of Omen, also in der Ende der 9. Edition Kampagne. Und ich fand das schade damals, dass sich das irgendwie nicht so gehalten hat. Und finde es umso schöner, dass es jetzt immer noch existiert, dass man das jetzt vielleicht nochmal wiederbeleben kann. Weil eigentlich kommt es ja auch auf die Spielgruppe an. Also ich meine, klar, es wird jetzt kein Boarding Actions Turnier geben, aber ich fände es schon cool, irgendwas zu Boarding Actions zu machen, was vielleicht so ja so ein Mix ist zwischen Kampagne und so Liga oder so. Das fände ich geil. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Ding, wo wir vielleicht die Leute im Club motivieren können, ein bisschen mehr nochmal in 40k reinzugehen. Wenn wir da, vielleicht können wir da ja mal zusammen so eine Boarding Actions Kampagne oder sowas starten. Wir haben ja hier auch noch ein Boarding Actions Geländeset. Das einzige Problem finde ich, dass halt es ein unfassbarer Abfuck ist, diese Teile zusammenzubauen, weil die sind ja, für alle, die das nicht kennen, das sind halt diese Raumschiffwände und die sind halt steckbar, aber es ist nicht genug Spiel, also es ist voll schwierig, irgendwie die auseinanderzubauen und dann sind die meistens halt dann auch nicht so ganz gerade auf dem Board drauf und so. Da musst du dir auf jeden Fall auch mal überlegen, wie du das vielleicht noch moddest bei deinem eigenen Set, ob du da vielleicht was mit Magneten machst oder
du,
so.
Du hattest mir das ja schon mal erzählt, dass das Boarding-Action-Gelände so ein Abfuck ist und das Paintomancy, ihr habt das ja in eurem Boarding-Action Tutorial-Video, habt ihr das gesagt und da gehe ich, ohne es in der Hand gehabt zu haben, also mein Set jetzt in der Hand gehabt zu haben, ich habe jetzt nur mit Kevin gespielt, mit seinem Set und da habe ich schon gemerkt, als er umgebaut hat, war das wirklich so ein um das dann wieder umzubauen. Ja. Also der Umbau von den zwei Missionen war schon heftig. Und er hat mir das auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, wenn dein Boarding-Action kommt, achte drauf, wie du es zusammenbaust. Ja. Und achte darauf, dass die Steckteile keine Farbe abbekommen. Weil du das muss wirklich, das ist richtig Arbeit. Und ihr sagt das auch im Video, für das Geld, was du für diese Box ausgibst, ist es eigentlich eine Unverschämtheit.
Das ist frech eigentlich, dass es so ist.
Es ist eigentlich eine Unverschämtheit.
Vielleicht muss man dann nochmal googeln auch, ob es da irgendwie noch eine andere Lösung gibt.
Und
also ich glaube, gerade mit Magneten oder so wird das schon viel, viel geiler.
Das war auch so ein bisschen diese Hype-Videos, um mich zu hypen, war halt einmal euer Bemalvideo, aber halt auch so Leute, weil es gibt ja bei Kill Team dieses Gallo Dark, das ist ja so, ist praktisch dieses Boarding Action nochmal in kleiner und diese Kill Team Community im Ausland, da gibt's so How to fix your Terrain-Videos, aber so richtig viele. Da gibt's halt so Magneten, wo ich mir denke, boah, Magnete jetzt bohren, da hätte ich nicht so Bock drauf, aber es gibt auch so, du musst halt wirklich, bevor du irgendwie mit Farbe oder irgendwas machst, musst du das wirklich richtig gut abschmiegeln mit Schnürgelpapier, also mit Sandpapier.
Ja.
Das muss schon stecken. Und wenn das wirklich sauber steckt und du merkst halt, das steckt halt easy. Also, das steckt halt easy drin. Wenn du merkst, dass das easy reingeht, dann machst du die Kappe drauf und dann sprühst du es an.
Ja.
So, dass es halt drin steckt, weil dann kannst du es halt nach dem Bemalen halt auch wieder normal. Also, das tut mir leid, aber es ist halt so ein Stecksystem. Es ist ein Stecksystem. Und du musst halt gucken, dass es halt gut steckt, bevor du es bemalst. Die Wände an sich mit diesen ganzen kleinen Schädeln und Kabeln, das finde ich schon wieder total nice. Also als Bemaler freue ich mich total, das zu bemalen. Also ich freue mich.
Alles bis auf die scheiß Schädel.
Ja.
Also das ist wirklich manchmal, ich glaube, wir haben das auch in dem Video drin, in diesem so, ich habe hier meinen Lieblingsschädel, den lege ich mal kurz hier ab.
Ja, genau. Also die absurd viele Schädel, aber ich habe trotzdem Bock. Also ich habe Bock, aber ich weiß auch, der erste Schritt ist Abfuck und der erste Schritt heißt wirklich, diese Steckverbindungen müssen on point sein, weil wenn du einmal Farbe drauf hast und diese Steckverbindungen funktionieren nicht und das ist halt wirklich ein OVP ist es 200. Ich meine, klar, wir wissen alle,
200 Euro.
Ja, wir wissen natürlich alle, wo wir es günstiger kriegen. Also es gibt halt auch so Online-Händler, die haben es halt für 160, für 140 drin.
Ich habe gehört, bei Pendemancy gibt es geile Links und Codes.
Genau, genau. Also
so, weil wir haben noch keinen eigenen, deswegen.
Also es gibt, wir wissen natürlich, so die erfahrenen Games Workshop Käufer wissen, wo sie es günstiger kriegen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in GW gehst, in Laden gehst, wenn du es über GW orderst, sind das 200 Euro.
Das ist schon gestört.
Und das ist einfach für A, für das Gelände schon gestört und B, wenn du so viel Asche hinblätterst dafür, dann muss die Scheiße gut stecken.
Ja.
Es kann doch nicht sein, dass ich als Endkunde dann mich erstmal hinsetzen muss und das Ding reparieren muss, bevor es losgeht.
Ja.
Weil es ist eigentlich nur ein Reparieren des verkackten Guss.
Ja.
Aber gut, ich will mich nicht beschweren, ich werde es durchziehen, ich freue mich auf den Rest, freue ich mich ab. Grundierung freue ich mich.
Ich finde halt geil bei Boarding Actions, weil das so das enabled so lore-akkuratere Listen oder generell so narrativere Listen. Mhm. Also, weil das finde ich irgendwie das Coole, dass man halt so, und das war, glaube ich, auch in meinem Laden halt geil, weil immer wenn es so Aufbaukampagnen gab, war die beste Zeit der Anfang, weil da waren noch alle dabei, da waren noch alle motiviert. Mhm. Dann spätestens irgendwie bei 1500, 2000 Punkten, dann ist es meistens so ein bisschen auseinandergebrochen. Aber so diese 500 Punkte, wenn alle diese frische Motivation haben, irgendwie das vielleicht auf einem coolen Charakter aufbauen oder so, das ist schon nice.
Und ich, was ich so nice finde, ich habe natürlich verschiedene Fraktionen, auch von der 9. Edition habe ich noch verschiedene Fraktionen und ich merke halt, die Competitive kann ich die nicht spielen. Ich kann jetzt nicht Sisters spielen. Ich habe mir mal eine Competitive Sister Liste geschrieben, wo ich mir dachte, okay, du musst jetzt noch 3 Panzer holen. Mhm. Du musst 3 Panzer holen, eigentlich noch 4 Panzer holen und du musst halt noch die Scout-Einheit, also die Novizen holen, du musst das holen und dann klickst du das rein und merkst halt so, okay, du hast halt schon in der 9. irgendwie 300, 400 Euro geblecht und musst jetzt fast dieselbe Summe nochmal blechen, um kompetitiv irgendwas damit zu machen. Weil ich bin auch ein Typ, wenn ich dann in den Hobbyladen gehe oder aufs Turnier, will ich halt jetzt, klar kann mir jetzt jeder sagen, hey, du kannst ja spielen, was du willst. Ja, aber ich habe keinen Spaß, wenn ich 20 Repentias aus der 9. Edition hinstelle. Ja, cool, dann können wir halt Würfel würfeln, aber nicht competitive spielen.
Ja.
Und dann siehst du halt Boarding Action und denkst dir, ja, 70 Punkte, ich nehme jetzt Repentias mit. Und die flitzen da durch die Tür und hacken da irgendwas kaputt. Und dann merkst du halt, okay, ich habe eine schöne Sisters-Liste schon bemalt im Regal. 500 Punkte. Necrons müsste ich auch wieder Geld in die Hand nehmen, um das competitive zu machen.
Ja.
Ich habe eine schöne 500-Punkte-Boarding-Action-Liste. Und kann zu Anni gehen und sagen, hier, das sind die Boarding-Actions, das sind die Teams. Wähl mal das aus, was du am schönsten findest.
Ja.
Und das bereitet mir gerade sehr, sehr viel Freude. Heißt nicht, dass ich competitive irgendwie komplett in Wind schieße, aber jetzt gerade so als Urlaub ist es eine total schöne Geschichte. Und kann ich wirklich jedem empfehlen, auch wenn ihr einen Freundeskreis habt, dass man halt einfach sagt, okay, man teilt sich da rein oder ihr gönnt euch das jetzt einfach mal, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Art ist, Warhammer mal zu spielen. Selbst wenn ihr competitive spielt, ist es eine schöne Art, mal Urlaub zu machen von Elruin.
Ja.
Genau. Und das Gelände kannst du ganz wunderbar als Elruine benutzen. Das hat gute Maße. Gut.
Okay. Ja,
genau, aber wir sind gar nicht so weit entfernt.
Ja, dann lass uns jetzt mal, glaube ich, in das Main-Thema reingehen.
Ja.
Und zwar, wir haben an ersten Weihnachtstag ja einen großen Reveal gehabt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, der war für einige Leute vielleicht auch ein bisschen enttäuschend. Also, für mich war es quasi genau das, was ich mir gewünscht habe, weil es gab ja schon länger Gerüchte, dass ein neues Huron Blackheart Modell kommt. Und Huron Blackheart, da müssen wir uns ja erstmal die Frage stellen, wer ist das eigentlich? Weil ich glaube, viele wissen das gar nicht, die jetzt auch nicht so ultra deep in der Lore drin sind oder haben den mal so am Rande gehört. Aber eigentlich war er jetzt lange ja nicht so ein wirklicher so Main-Antagonist, sondern der fand immer am Rande mal statt und so. Und die Red Corsairs, die waren so ein Begriff, der irgendwie durch den Raum geflogen ist. Und ich finde das richtig geil, dass die jetzt in den Fokus gerückt werden. Weil das Coole daran ist, Huron Blackheart war mal Luft, keine Ahnung, wie man es ausspricht, L-U-G-F-T, Huron, der Chapter Master der Astral Claws. Und die Astral Claws waren mal ein loyales Space Marine Chapter, die im Zuge des Bardab-Krieges dann das Imperium verraten haben und Ich muss noch mal tiefer in den Ballerbohr rein recherchieren. Ich war da mal früher tief drin, weil ich das immer schon geil fand und ich mit 16 schon irgendwie mal angefangen habe, eine Astra Claws Armee anzufangen mit dem alten Farbschema. Da habe ich unten noch Modelle, da habe ich noch den Forge World Huron und habe mir auch diesen von Forge World gab's Regeln für so einen Company Champion. Den habe ich mir noch irgendwie zusammengebastelt. Und hab sogar auch so ein Assault Squad und ein Tactical Squad und so bemalt, das steht alles noch unten rum. Und das war so irgendwie mein Thema, weil ich das irgendwie cool fand, dass so ein Space Marine Chapter mal zu sehen, wie das so komplett rebelliert. Die Gründe dafür, da werde ich mich nochmal ausgiebiger mit beschäftigen und da planen wir auch auf jeden Fall ein Video zu. Und das wurde sich, glaube ich, auch schon mal gewünscht, mehr zum Banner-Board zu machen, weil das, glaube ich, eines der coolsten 40k Settings ist, weil da sehr viel abgeht und sehr viele so, ja, für so Leute, die so ein bisschen tiefer in der Lore drin sind, da sind viele so Fan-Favorite Chapter dabei irgendwie, die jetzt halt unabhängig von den großen Sachen sind, die man kennt, sondern das sind so viele coole alternative kleine Konzepte irgendwie drin. Und genau, und mit diesem Banner War sind dann die Astra Claws dann zu den Red Corsairs geworden, die jetzt so ein bisschen die Anlaufstelle für Renegade Space Marines ist. Also die Red Corsairs bestehen hauptsächlich aus Space Marines, die vom Imperium übergelaufen sind nach der Heresy. Also es ist nicht eine der alten Chaos-Legionen, es sind nicht die 1020 World Eaters Death Guard oder Emperor's Children oder so oder World Bearers mit irgendwie halt diesem Veterans of the Long War-Thema, dass das irgendwie noch Leute sind, also Space Marines sind, die in der Heresy irgendwie mitgekämpft haben und einem dieser großen Kultlegionen irgendwie angehören, sondern es ist so eine Bande an Space Marines, die vielleicht auch einzeln übergelaufen sind. Also zum Beispiel irgendwie einfach ein einzelner Space Marine aus irgendeinem Ultramarine Successor Chapter, der sich denkt, Mann, ich finde das Imperium echt kacke. Ich finde es doof, wie wir irgendwie so gezwungen werden, für den Imperator zu kämpfen. Der dann einfach sagt, Leute, ich hau jetzt rein. Und nimmt sich irgendwie ein Schiff mit und vielleicht gibt's auch irgendwo einen Chaos-Kult oder so, der den noch extra beeinflusst mitzuziehen. Und das sind dann die Charaktere, die am Ende bei den Red Corsairs landen. Die Red Corsairs sind gleichzeitig dann halt auch so ein bisschen Piraten-themed. Das sind so diese Raiders. Das sind so, die sind nicht so wie ein Space Marine Chapter organisiert, um irgendwas zu verteidigen oder so, sondern die, ja, die sind halt einfach, das sind einfach Piraten, das sind die Space Piraten, die gleichzeitig aber auch so dem Chaos, so ein bisschen, ja, verfallen sind, und das ist einfach eine geile Basis für coole Charaktere, weil das so eine coole Sandbox ist irgendwie, um so Geschichten zu schreiben.
Jetzt muss ich ein kleines, Mini-Geständnis, ich fand, Huron Blackheart ist ja schon seit Ewigkeiten Teil des Tabletops.
Ja.
Und ich kenne den noch als Kind. Und das Modell heute finde ich nicht mehr so geil. Also das alte Modell. Weil es einfach in die Jahre gekommen ist und du hast halt jetzt einfach primares Scaling. Aber als Kind war das immer ein Traum von mir, den zu haben. Weil ich habe ja Chaos Space Marines gespielt. Kleines Geständnis, weil ich bin ja Ultramarine-Spieler und jetzt bin ich so viel imperiale Seite, aber da war es so, als Kind habe ich Chaos Space Marines gespielt und habe immer davon geträumt, in diese Richtung zu gehen und den halt zu haben, weil ich fand den immer cool. Der hatte halt so, das Einzige, was ich nicht so cool fand, war sein Flammenwerfer-Faust-Ding. Mhm. Da dachte ich mir, okay, die Hand könnte man irgendwie anders machen, aber ansonsten.
Wirklich, ich finde, die Kralle ist doch eines der coolsten Sachen.
Ich fand die Axt immer cool.
Ja, beides, ist doch beides geil. Ja,
also, wie gesagt, ich fand den immer super spannend, auch wenn ich nicht so ganz viel Lore-Hintergrund von ihm hatte. Und dann war das witzig, als ich dann so nach meiner langen Pause zurück bin. Ich habe ja mal erzählt, ich bin so zurückgekommen und dann war so, Kalia ist übrigens gefallen. Und ich war so, was? Und wie Primaten laufen jetzt auf dem Tabletop rum? Also für mich war das so, ich hatte das Gefühl, ich habe so ultra viel verpasst und war dann so total abgelenkt von dem ganzen neuen Kram, so Primaris sind auf einmal da, das habe ich ja alles verpasst, die Einführung von Primaris, ich bin halt in der 9. angekommen und habe das alles so, ich musste mir das alles so nachholen und dann ist mir dann erst so viel später aufgefallen, dann war ich so, hä, wo ist denn Kommissar Jarek? wo ist ein Huron Blackheart? Ja. Und dann habe ich gemerkt, weil diese zum Beispiel so ein Kommissar Jarek, das sind so diese Helden, die es am Rande gab, die man aber als Kind so ganz bewusst wahrgenommen hat. Man wusste, beim Imperium gibt's diesen einen Helden, der hat halt diese Ork-Kralle und da gibt es diesen einen Typen, diesen Car Space Marine. Und die waren halt immer so neben den ganz großen wie Abaddon oder Maneus Kalgar, waren das immer noch so Randhelden und Antagonisten, die irgendwie aber so Teil waren. Und als ich wieder eingestiegen bin, haben die mir schon ein bisschen gefehlt. Also es war so, hey, wo
also
sind
da
die?
Muss man also, aber zum Beispiel sagen, dass Huron ja tatsächlich es eigentlich ein Affront ist, dass er jetzt aufs Tabletop so richtig zurückkehrt. Ja. Das Modell gab es zwar immer und er hatte auch die ganze Zeit Regeln. Ich glaube, das war nur eine Zeit lang mal out of production, weil es gab ja diese Rotation auf der Website, dass bestimmte Finecast-Kits eine Zeit lang dann nicht hergestellt werden und so.
Ach so, ich dachte, der wäre wie Jarek einfach nicht mehr beachtet worden, so, dass der so Legends-mäßig rumrannte.
Gerade Huron hatte nämlich eine große Rolle in den Arcs of Omen, weil er nämlich auch eine von diesen Blackstone Fortresses von Abaddon geschenkt bekommen hat und auch in dem Fall von Cardia, weil Huron da quasi so ein bisschen der zweitgrößte Chaoskriegsherr ist, weil Abaddon ist ja so der neue Chaoskriegsherr oder der neue quasi der Nachfolger von Horus, der Warmaster, der so die Power hat, viele Chaos Space Marines an einem Ort zusammenzubringen, weil die ja sonst oft sehr schnell dann irgendwie in interne Streitigkeiten verfallen. Und Huron ist da so die Person, die dann nach Abaddon die meiste so militärische Macht hat, weil er halt auch diese Red Corsairs Flotten unter sich vereint und so und die halt sehr, sehr groß sind. Also ich glaube, so Red Corsairs sind auch so, dass die haben so viele Mitglieder, dass sie so an also es sind auf jeden Fall weit über ein Space Marine Chapter, ne, dass sie eher so in Richtung Legion halt auch gehen.
Deswegen
hat er in der Lore tatsächlich auch immer eine große Rolle gespielt und war nie weg eigentlich. Und jetzt ist so, kommt diese Rückkehr aus Tabletop, deswegen bin ich da immer sehr gespannt. Was nämlich auch, wo du gerade gesagt hast, eigentlich bist du ja ein Ultramarine. Das ist nämlich auch noch ein Ding, dass die Herkunft von den Astral Claws noch ungeklärt ist. Also es gibt noch keine klare Aussage dazu, was das Heimatchapter der Astral Claws ist. Und da gibt's so ein bisschen die Theorie, dass die vielleicht Ultramarines Successor Chapter sind oder sein könnten.
Wäre für mich eine Boarding Action.
Und das wäre eine coole Sache halt, wenn dann jetzt in der Kampagne da noch mal ein bisschen mehr Licht drauf geschienen wird. Und das fände ich einen geilen Twist, wenn das Ultramarines sind. Also ich meine, das ist nur eine Theorie, aber das würde ja gut zu dem aktuellen Narrativ passen, dass Huron, der gegen das Imperium rebelliert hat. Und da muss man auch sagen, was das Interessante an Hurons Rebellion ist, ist, dass er ja nicht quasi von Anfang an schon Chaos korrumpiert war, sondern erstmal ging es ihm ja darum, mehr oder weniger so eine unabhängige Republik zu gründen, in der quasi nicht alles durch diese imperiale Bürokratie lahmgelegt wird. Und er hat es so kritisiert, dass halt diese Grenzen so schwach sind eigentlich und das ist so ein, ja, dass das Imperium so zum Scheitern verurteilt ist. Und er wollte ja sein eigenes, nicht Imperium, aber sein eigenes Reich schaffen irgendwie.
Das sagt er ja auch in dem Reveal-Trailer von dem neuen Modell. Also ich finde den ultra spannend. Also jetzt, wo wir drüber reden, bin ich gedanklich schon so, so 500 Punkte Boarding Action einfach ist halt schnell zusammen. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt 2000 Punkte reingehe in Chaos Space Marines, aber sind schon coole Modelle und ich finde das Modell auch bis auf den Kopf schon stark.
Ich glaube auch, aber auch bei dem Kopf, den muss man sehen. Also das ist, glaube ich, ein klassisches Problem davon, wie Games Workshop gerne Gesichter anmalt, weil das halt sehr hart gehighlightet ist. Und ich glaube, das ist immer das Problem, dass es so dadurch, dass es diese harten Kanten hat, sieht es ein bisschen weird aus. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Sculpt sehr viel besser ist. Weil das auch in der Vergangenheit jetzt öfter das Ding war. Zum Beispiel auch bei Fulgrim. Da waren ja auch alle, als der revealed wurde, erstmal so uiuiui. Aber der sieht sehr viel besser aus in echt.
Ja, okay.
Mir gefällt der Kopf jetzt schon gut, weil ich mag diese Ästhetik an Huron, weil das kommt nochmal zu diesem ganzen Piratenthema dazu, dass er ja auch so quasi fast gestorben ist, weil er so mit so einem Multimelter an der Seite abgeschossen wurde. Und deswegen hat er viel so diese bionischen Körperteile quasi gerade am Gesicht halt, dass sein Kopf nur noch so diese Hautlappen drauf hat, irgendwie die eine Seite von der Rüstung auch so ein bisschen zerstört ist. Sein eine Arm ist ja auch so mechanisch.
Das Ding ist, seine Kinnpartie erinnert mich ein bisschen zu sehr an so alte Orks von Fantasy. Also ist jetzt natürlich kein Ork-Kopf, aber so diese Kinn, der ist ein weirder Ron Perlman. Irgendwie ist es so ein bisschen schräg. Also ich habe diese Kinnpartie gesehen und es war mir so ein bisschen zu orkig.
Aber wie gesagt, menschlich, aber ich verspreche dir jetzt schon, ja. Das kommt durch die harten Highlights, dass ja, das so ein bisschen okay. Weird aussieht. Weil der muss so sein, dass der, ja. Also das habe ich auch irgendwie so in der Clubgruppe, wurde das auch so ein bisschen diskutiert und haben auch Leute geschrieben, so ja, einfach nur so ein Gesicht mit Narbe oder so, hätte ich cooler gefunden, um den dann vielleicht.
Nee, ja, das verstehe ich, dass er deformiert
sein muss. Das ist halt Huron, der hat einen Melter ins Gesicht bekommen.
Ja, ja.
So, da ist nicht mehr viel übrig.
Und mit einer Narbe im Gesicht wäre halt auch irgendwie nur so ein Lieutenant mit Kombi-Weapon. Also das haben wir, also Space Marines mit Narben im Gesicht haben wir zu Genüge. Ja. Ich finde das schon cool. Du hast ja mal gesagt, dass du den einen Ordenspriester ohne Helm.
Ja, den habe ich hier oben drin, den Kopf.
Den
habe ich mir dafür gesaved,
genau.
Falls niemals so ein Huron neu kommt.
Ja.
Weil jetzt brauche ich ihn nicht mehr.
Da finde ich das auch cool, dass du halt so irgendwie so eine bionische Platte hast,
ja.
Anstatt einem vollständigen Kopf. Also das finde ich alles cool. Es ist nur diese Kinnpartie und so wie er guckt, das ist mir zu comic-lieb.
Ja, scheiß jetzt auf die Kinnpartie.
Aber
das
ja.
Ist ja, wenn das Modell da
der,
ist.
Der Rest vom Modell finde ich edel. Ich finde ja. Die Axt ultra fett. Ich finde alles fett. Die Krallen, alles. Also das ist wirklich ein Modell, wo ich sage, ey, es ist ein echt cooles Modell und ich freue mich auf mehr.
Und da bin ich auch super gespannt, ob das noch mal ein bisschen mehr über den Maelstrom erzählt, weil das Buch ist, das heißt ja auch Maelstrom, das ist ja geleakt, dass das Kampagnenbuch nach 500 Worlds Titus wird Maelstrom sein. Da sind auch noch Elder dabei, also Prinz Iria kriegt auch ein neues Modell und auf dem Leak, ich glaube, so, es sind so Korsaren einfach irgendwie dazu. Es wird bestimmt auch cool. Bin ich aber nicht im Thema drin, was das irgendwie für Elder bedeutet und ob das irgendwas für die Elder-Lore bedeutet.
Aber wir bekommen ja jetzt praktisch Arcs of Omen, war ja auch so, dass du verschiedene Bücher hattest und dann irgendwann kam ja bei dem einen Buch kam ja die Boarding-Action mit obendrauf. Also ich bin gespannt, ob sie noch einen Spielmodus in petto haben, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie die Tunnelgraben.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch quasi so ein bisschen Boarding Actions weiterführt als Legacy von Arcs of Omen, was ich auch ganz cool fände, weil das ist, finde ich, auch so der perfekte Moment, um so Charakter reinzubringen. Also wenn immer so ein bisschen jetzt bei den End of Edition Kampagnen, wenn da einfach Boarding Actions eine Rolle spielt, dass das frisch bleibt, dass das relevant bleibt, und es ist ja auch super, um eine Armee zu starten, so eine Boarding Actions Crew. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie das einfach beibehalten als so Kampagnen-Spielmodus irgendwie. Und dazu dann wahrscheinlich noch so andere narrative Missionen.
Ich sehe jetzt gerade 500 Welten. Danach kommt Maelstrom. Das wird ja irgendwie, also die Gerüchte habe ich mir von erzählen lassen. Sieht ja so aus, du hast die 500 Welten. Da geht's so ein bisschen um Space Marines gegen Necrons. Der Nightbringer, das weiß man ja schon, muss irgendwie verhindert werden, dass er wiederkommt. Dann hast du halt diese Maelstrom-Geschichte mit Huron Blackheart. Das ist so der zweite Strang. Da wird's ein drittes Buchreihe geben. Also sind ja mehrere kleine Bücher. Keine Ahnung, was da passiert. Und dass das alles hinführt zu Armageddon, wo dann die Orks gegen das Imperium kämpfen und da kriegen wir dann die 11. Edition Orks gegen Space Marines.
Boah, das ist eine gute Frage, weil
gerade die Hinleitung dazu, dass diese Kampagnenbücher führen praktisch auf verschiedenste Wege, 500 Welten, Maelstrom, alles was dazwischen kommt, zu Armageddon und Armageddon ist dann praktisch 11. Edition Orks gegen Space Marines und da kommt dann die Hinleitung, war ja bei Arcs of Omen genauso, dass dann so der Lion kommt wieder, die Tyranniden und hier haben wir Leviathan und die 10. Edition. Und ich habe ja schon mal im Podcast gesagt, ich habe da immer drauf geguckt und fand das immer super spannend und wollte das irgendwie miterleben. Und ich habe mir fest vorgenommen, mit 500 Welten und Maelstrom dass ich diesmal die Kampagne irgendwie mit, also ich habe noch keine Spieler, die das mit mir machen. Notfalls muss Anni herhalten, aber ich will das spielen. Und wenn das drei Spiele pro Kampagnenbuch sind, ist mir scheißegal. Ich möchte das spielerisch erleben bis zu dem Zeitpunkt, wo Armageddon passiert. Wenn Armageddon passieren sollte. Aber ich glaube, es ist fast schon klar, alle reden davon.
Ich weiß gar nicht, also es gab ja dieses Armageddon Crusade Buch mit den Grey Knights.
Mhm.
Was so ein bisschen so übergeskippt wurde, was irgendwie so ein bisschen so ein Random Release war. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Also ich glaube, da ist so ein bisschen alles offen, weil ich glaube auch mit Huron war irgendwie gerumort, aber ich hätte jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass das so der Weihnachtsreveal ist. Ich habe eher damit gerechnet, dass irgendwie ein neuer Primarch kommt. Und da ist auch ja noch die Frage, ob dann halt jetzt noch ein Primarch angekündigt wird. Ich meine, am 16. Januar ist dann die Preview, wo wir dann wahrscheinlich auch den Rest von Hurons Command Squad sehen. Und da können wir auch mal kurz reingehen, weil ich habe da ja auch schon einige Gedanken zu, wer denn noch in dem Command Squad drin sein könnte.
Ja, stimmt. Wir haben ja den Apothekarius.
Genau. Der wurde gestern gezeigt.
Der ja irgendwie, der aber auch so ein bisschen, wenn ich mir die Rüstung angucke, der hat ein bisschen was von so alter Horus Heresy Rüstung, oder? So die Rüstungsplatten, der ist so ein bisschen angelehnt an, oder bilde ich mir das ein?
Nee, das bildest du dir ein.
Weil die Rüstung, der linke Schulterpanzer ist jetzt nicht Primaris Schulterpanzer.
Ja, das ist an Firstborn angelehnt.
An Firstborn, ja, okay.
Weil Garion ist ein Charakter, der aus den Nightlords-Büchern kommt.
Ah, okay.
Und deswegen ist es für dich jetzt auch allerhöchste Eisenbahn, endlich die Nightlords-Trilogie zu lesen. Okay. Weil in dem zweiten Buch, da gehen die Nightlords, also es ist ja so eine, so ein bisschen so eine Band of Misfits quasi auf dem Nightlords Schiff und die machen einen Zwischenstopp im Maelstrom bei quasi der Basis von Huron Blackheart und das ist auch eine geile Sequenz, weil da sind die auch auf so einem Markt und das wirkt richtig wie so ein wie so ein Piratenversteck, wie so eine Insel, wo irgendwie jetzt so ein großer Pirat irgendwie sich niedergelassen hat. Und dann gibt's da halt so einen großen Markt, wo irgendwie Dinge gehandelt werden, wo auch viele Xenos und Menschen irgendwie unterwegs sind.
Das finde ich schon bei Klaue des Horus fand ich das so fett, dass die da so einen Hafen hatten, weil das hatte so krasse Piraten-Vibes. Also so wirklich so Pirates of the Caribbean Galaxy. Ja. Dass die halt wirklich da, oh shit, uns geht der Treibstoff aus, wir müssen dort an diesen Hafen, weil der ist nicht Imperium gebrandet. Und da ist so eine, die sagt, okay, ihr steckt mir irgendwie ein bisschen Geld zu, dann könnt ihr hier parken und tanken und weitersegeln. Das fand ich so einen krassen Aspekt, weil das geht so unter. Weil wir haben halt immer so diese großen Kämpfe, aber dieses Piraten.
Und gerade jetzt in Dawn of Fire haben wir ja oft quasi einfach nur das Thema, dass halt diese Indomitus Crusade Flotten, die sind so durchorganisiert. Also die haben halt so mehr oder weniger alles dabei, dann halten die mal irgendwo, treiben halt Steuern ein auf irgendeinem Planeten, bomben irgendwen weg, der sich wehrt.
Ist halt die Marine. Und
dann geht's schon so weiter, aber das ist ein cooles Thema. Also das macht irgendwie immer Bock, da reinzugehen. Und deswegen
der ist also Firstborn und der ist dafür zuständig, dass es weiter
Chaos und das ist ja, er hat ja eine also die Füße sind ja, glaube ich, MK6.
Mhm.
Das ist eine MK6-Rüstung. Was auch dazu passt, weil die Red Corsairs sind ja so, glaube ich, um 37 oder so. Also M37 oder sowas ist, glaube ich, der Badabor. Lass mich das mal kurz faktchecken. Das können wir ja ganz schnell herausfinden.
Mhm.
Oh, der ist gar nicht so früh. Der ist um einiges später. Der ist schon in M41. Das heißt,
die sind spät gefallen.
Genau, Huron ist noch gar nicht so lange quasi unterwegs wie jetzt in Abaddon oder so. Stimmt, ich glaube, die Black Legion Bücher, die spielen um M37.
Deswegen habe ich diese Zahl
im Kopf. Genau, und die MK6-Rüstung, die war ja, glaube ich, auch bei dem alten Tactical Squad noch dabei, ne?
Also das kann sein. Und dann diese Nieten, Schulterpanzer, das ergibt alles ein Bild. Da könntest du recht haben, genau.
Und da war weil ich weiß nämlich noch, dass da nämlich auch immer in der Tactical Squad Box war ja, glaube ich, auch immer ein Biki. Ja, hier, guck mal. Da ist er, mit dem Biki-Helm und den
Nieten. Ah, okay. Ja, das ist cool. Das
was ist aber cool, interessant ist, warum du, glaube ich, diesen Heresy-Bezug bei Garion hast, ist weil die Red Corsairs wollten dann halt auch zurück zu dieser Heresy-Legionsstruktur. Mhm. Und die Corpse-Taker, das war quasi der Titel dann für die Apothekarii im Badab War, die waren halt super wichtig, um die Gensaaten einzusammeln, damit die möglichst schnell dann halt auch Space Marines nachproduzieren können. Deswegen ist es Garion the Corpse Master, das soll auch dann der Apothekarius sein, also der ehemalige Chef Apothekarius, der Chief Apothecary der Astraclaws, der wahrscheinlich auch dann Huron wieder zusammengesetzt hat. Mhm. Und der ist aber auch ein Bro von den Nightlords in den Nightlords-Büchern.
Okay.
Der hilft denen dann auch so ein bisschen aus. Und da muss ich nochmal, ich muss nochmal rein, es ist lange her, dass ich die Nightlords-Bücher gelesen habe. Also es war so ziemlich bei Release des zweiten Bandes und dann des letzten Bandes. Und ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Garion mit den Nightlords mitgeht. Und da frage ich mich, ob das jetzt irgendwie geretconnt wird oder ob er dann nochmal zurück ist oder ob ich da irgendwas verdrängt habe aus den Büchern. Das muss ich nochmal recherchieren, aber wie gesagt, da kommt auf jeden Fall nochmal ein fettes Video zu. Also ich will ein Video über Huron machen, ich will ein Video über den Badab War machen und ich will ein Video über den Command Squad machen, wenn er denn ganz da ist, um zu erklären, wer da am Start ist.
Und wenn wir uns das angucken, also hatte ich dir auch schon geschrieben, das erinnert mich so ein bisschen an, wir haben ja jetzt einen Titus-Release im Blick mit seiner Entourage, also wo dann der Typ von Secret Level dabei ist, ich glaube, das war sein Mentor lange Zeit gewesen, der Blade Guard, wo man am Ende von Secret Level denkt, er ist gestorben, aber er hat wohl überlebt. Und dann haben wir halt noch den Bannerträger von Space Marine 2 und dann diese ganzen imperialen Marine-Leute, diese ganzen Strategen. Das ist ja ein Squad, wo ich schon sehr gespannt bin, was die für Regeln haben werden. Also es wird ja irgendwie was Taktisches sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Imperialen irgendwie gut im Nahkampf sind oder gut schießen können. Das heißt, du wirst einen Haufen Sonderregeln zu denen haben. Ich bin schon sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und jetzt hast du halt das Squad von Huron, was so nach und nach praktisch released wird. Wir wissen jetzt zwei Modelle, oder? Mhm. Wurden die anderen schon?
Nee, eigentlich nur eins. Also nur Huron und
zwei Modelle.
Garion.
Das sind
aber
zwei.
Huron ist ja nicht Teil des Command Squads erst, ja.
Ach so, ich dachte, dass das so ein bisschen Titus-mäßig ist, dass er halt mit diesem Squad halt kommt.
Ich glaube, also das wird vielleicht Box-mäßig so sein. Bei Titus, der ist mit in der Box drin.
Der ist mit in der Box, weil darauf will ich hinaus, ist, wenn man sich auch das Bild anguckt, jetzt bei Warhammer Community, du hast die zwei Modelle und die anderen Modelle sind noch halt, die sind halt noch ausgespart. Das heißt, wir wissen, es kommen, du siehst nur die Silhouetten und du weißt halt, irgendwann wird da das Squad stehen.
Ja.
Das sah ein bisschen aus wie so ein dunkler Spiegel von dem Titus Squad. Dass du halt das Titus Squad hast und du hast auf der anderen Seite das Huron Squad und ich glaube, wir holen uns beides und spielen dann Boarding Action.
Auf jeden Fall. Also ich bin sowieso halt ultra drin. Ich habe schon auch angefangen, Testmodelle zu malen und so. Ich habe krank Bock auf die Red Corsairs.
Dann Hand drauf, wir spielen Boarding Action. Ja. Wir streamen Boarding Action.
Das machen wir.
Ihr habt das gehört.
Vielleicht filmen wir das sogar noch in schöner dann.
Genau.
Nicht nur als Stream, sondern dann machen wir das vielleicht so.
Schauen wir mal, was wir da machen. Aber wir machen das. Das kriegt ihr zu sehen, wie die aufeinandertreffen in der Boarding
Action. Ich muss halt sagen, ich meine, ich bin halt biased, weil ich bin ein Chaos-Spieler und ich bin riesen Red Corsairs-Fan. Aber ich finde jetzt schon mit Garion und den Leaks und den Silhouetten, die wir gesehen haben, hat irgendwie das Chaos Command Squad viel mehr Charakter als die Wardens of Ultramar. Weil ich so, du hast halt hier Gadriel drin, du hast diesen Secret-Level-Typen drin, aber ich finde, bei denen wirkt es so ein bisschen so wie, die sind halt drin, weil man die schon mal woanders gesehen hat, aber ich finde jetzt Gadriel in Space Marine 2, ich finde den nicht scheiße,
aber ist
aber
egal.
Ich finde auch nicht spannend. Der ist halt austauschbar. Und bei den Red Corsairs, alleine, dass Garion schon drin ist, ist so geil, weil der einfach so cool ist.
Aber wieso kickt das mehr? Weil du hast halt ein ganzes Buch gelesen, wo du diesen Charakter cool fandest und jetzt hast du den als Modell und hast natürlich einen ganz anderen Bezug.
Und der hat, glaube ich, auch einfach mehr Facetten
irgendwie. Genau, du hast einen ganz anderen Bezug als irgendwie einen meistens KI-gesteuerten Dude, der neben dir steht und irgendwie seinen Bolter nachlädt und irgendwie in drei Cutscenes sagt, aber ich vertraue dir nicht. Oh, jetzt vertraue ich dir doch. Also das ist ja, muss man ja auch mal ehrlich sagen, Space Marine 2 ist ja die Story und das, was da passiert, eigentlich scheißegal. Es ist coole Action und es ist irgendwie 10 Stunden Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie einen Tiefgang kriegst. Und ich finde, Secret Level haben wir ja schon drüber geredet, dass wir das Arsch finden.
Ja.
Wie egal ist da sein Mentor? Sein Mentor sagt dann so, eine Seele, die zu Großen bestimmt ist. Ich glaube, ich sterbe doch nicht. Das ist völlig egal. Ja. Dieses Modell ist, du weißt, wie der heißt, aber du hast keine Hintergrundinformationen. Der ist total pupsegal. Titus ist der Einzige, der so ein bisschen Futter kriegt, weil du den bei Space Marines 1 und 2 schon gespielt hast.
Ich find, Titus ist auch cool. Also,
Titus ist cool.
Muss ich auch dazu sagen, ich finde, es ist eine schöne Entwicklung, dass jetzt die Lore und auch so die Releases so in so eine Richtung gehen, dass du halt diese Charaktere auf dem Tabletop hast. Weil das war das Ding, ich finde, 40K hat immer von seinen Named-Charaktern viel gelebt.
Ja.
Und das war jetzt lange irgendwie nicht so ein Riesenthema, weil ich habe das Gefühl, so immer wenn halt Primarchen rausgekommen sind, und bei den Dämonen-Primarchen war es so das Ding, so der Angron-Introduction, die war cool, Magnus war super spannend, Mortarion. Fulgrim war jetzt so ein bisschen low irgendwie, weil man da auch nicht so viel Lore-Kontext irgendwie zu bekommen hat, fand ich. Und es nicht so in so einem Rahmen von so einer Kampagne stattgefunden hat. Und hier ist es halt irgendwie geil, weil man wusste, dass die Dämonenprimarchen halt irgendwie früher oder später kommen, die existieren in der Lore, die machen Dinge, aber hier ist es irgendwie geil, dass man so einen Titus und halt diese Buchcharaktere jetzt irgendwie so auf dem
Tabletop hat. Ja, du hast die Buchcharaktere,
Die haben einfach mehr, also die sind greifbarer, die sind näher am Konsumenten als jetzt ein Dämonenprimarch, auch wenn die super cool sind und super coole Modelle sind, aber unter einem Huron und dann seinen Command Squad Leuten oder einem Titus kann man sich so mehr vorstellen, finde ich. Die sind so näher dran. Man hat die öfter mal so in Aktion gesehen, reden gehört und so.
Ja. Und ein großer Faktor, finde ich, bei Huron ist tatsächlich, ich verbinde mit ihm meine GW-Zeit als Kind.
Ja.
Weil da war er halt einfach Teil. Also ich kenne den einfach schon so lange und Titus kenne ich halt noch nicht so lange.
Ja.
Und deswegen finde ich die Modelle, als Ultramarine-Spieler finde ich die cool. Aber ich muss euch auch ehrlich sagen, dieses Secret-Level, dieser Mentor, ich fand den vom Design her cool. Deswegen habe ich halt meinen Bladeguard-Sergeant, habe ich halt so bemalt und so gebaut, so mit 2 Schwertern und habe den halt dementsprechend angemalt. Und da gab es auch einen passenden Kopf in dem Bausatz. Und dann war das für mich in Ordnung, dass es halt einfach der Sergeant von meinen Bladeguards ist, angelehnt an Secret-Level. Den als eigenständiges Modell zu haben, ist mir so völlig egal. Also, das ist so.
Ja, aber lass uns mal jetzt weg von den egalen Sachen. Lass uns mal hier bei den coolen Sachen bleiben.
Genau.
Ich finde da nochmal zu dem Modell von Garion super geil. Also, ich finde, das Gesicht ist fantastisch, wie er so runterguckt, weil das ist auch so eine, finde ich, so eine ungewöhnliche Pose. Im Endeffekt, so hätte Fabius Beil sein müssen.
Crazy, der sieht ein bisschen verrückt aus.
Das Fabius-Beil-Modell im Vergleich, das geht da ein bisschen unter, finde ich. Und der ist wirklich so ein perfekter Chaos-Apothecary, wie auch er halt so mit dem Fuß auf dem Marine steht, der auf dem Boden liegt, der auch noch lebt, also der auch ihn anguckt, während da die Gensaat entnommen wird. Also der hat ja auch noch hier offene, bemalte Augen und so und verzerrt das Gesicht und wie er da so genüsslich runterschaut, dem jetzt da irgendwie die DNA rauszupopeln und dann diesen Doc Ock Arm irgendwie von hinten hat.
Der
und
hat so einen Clown-Blick. Ja.
Also wirklich mega geil und ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch kommt. Also wir können mal hier.
Also Fabius Beil sieht halt aus wie so der verrückte Opa mit dem Gehstock und der sieht halt wirklich wahnsinnig aus. Also dem willst du halt nicht im Dunkeln begegnen.
Und das ist, glaube ich, auch das Ding, dass in der Lore Garion auch so, heißt der nicht nur der Korpsmaster, weil er irgendwie halt viel mit Leichen zu tun hat und da irgendwie die Gensaat entnimmt und so, sondern ihm wird auch nachgesagt, dass er, wenn er halt irgendwen foltert oder so, besonders gut daran ist, die Person am Leben zu halten. Und deswegen quasi er der Korpsmaster ist, weil er so lange noch diese Leiche im Prinzip am Leben hält.
Glaubst du, dass die wir jetzt noch nicht sehen, ob das auch namhafte oder aus Büchern bekannte Charaktere sind?
Das also, Ding ist, ich habe das neue Huron-Buch noch nicht gelesen. Das werde ich aber auf jeden Fall jetzt in der Vorbereitung auf den Release noch machen. Um da nochmal groß drüber sprechen zu können und muss nochmal gucken, wie ich mir das organisiere, weil es gibt ein englisches Hörbuch, aber das ist irgendwie nicht so geil. Und das Buch selber ist physisch, ist natürlich wieder gone. Deswegen muss ich mal mich, glaube ich, mit dem Kindle auseinandersetzen. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Und es gibt noch mehr namhafte Red Corsairs Charaktere in der Lore. Also ich hab da auch so ein Übersichtsbild gesehen. Die kenne ich aber persönlich noch nicht. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe mich aber trotzdem schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und wenn wir jetzt so von links nach rechts die Silhouetten durchgehen, das ganz links, das wird sehr wahrscheinlich ein Dark Soldier sein.
Was ist das?
Das sind so Echsen-Xenos. Ich glaube, Talarian Dark Soldier heißen die. Weil die sollen auch in dem Huron-Buch vorkommen.
Okay, dass der halt praktisch mit Xenos rumhängt und die sind fester Teil seiner.
Genau.
Aha, okay.
Hier sind so reptiloide Aliens.
Das fände ich natürlich super spannend, wenn das nicht ein komplett reiner Space Marine Squad wäre.
Ja.
Weil das würde also auch da wieder so ein bisschen dieser dunkle Spiegel von Titus Squad, das ist ja auch kein reiner Space Marine Squad. Ja.
Da kann ich auf jeden Fall, glaube ich, schon so viel vorhersehen oder prophezeien, dass das links ist, das ist kein Space Marine.
Das siehst du an dem Kopf, an der, an dem
und gerade dadurch, dass er so auf Kopf, den, man sieht ja hinten, dass er so quasi auf dem Fuß ballen steht vorne, ist es sehr wahrscheinlich, dass das
halt. Das ist das, wenn ihr auf Warhammer Community geht, um das mitzuverfolgen, das ist der Typ, der ganz, ganz links abgebildet ist. Da sieht man halt schon an seinen Umrissen, dass es keine Servodose ist. Also höchstwahrscheinlich keine Servodose. Das wird dann halt so ein Echsen-Dude sein. Ah ja, ich sehe es.
Da hat jemand mal sowas umgebaut.
Ah, okay.
Und ich finde, das wird auch so geil zu der Optik passen von diesem Piratenthema.
Sehr stark.
Der dann als nächstes, das wird sehr danach aus. Ein Space Marine quasi. Mhm. Das ist dieser Executioner, den man auf den Leaks gesehen hat. Also das ist so ein Typ mit einer fetten Axt einfach, mit einer zweihändigen Axt.
Aber könnte das sein, dass der, das ist unser, ich weiß jetzt, ich bin jetzt bei Dawn of Fire, bei unserer Buchreihe bin ich jetzt bei Band 8 mittendrin. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es ausgeht. Könnte das sein, dass das unser Red Corsair Axtdude
ist? Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
Da das ist, der ist halt wieder ein, ist halt ein, genau, ja. Ist halt wieder ein namhafter Dude, der hat eine Axt.
Aber vielleicht geht er halt auch noch hops.
Vielleicht geht er noch hops, deswegen weiß ich es nicht. Ja. Keine Spoiler, wir sind da gerade mittendrin, das Ganze abzuschließen.
Wobei da, glaube ich, das Ding ist, ich glaube, dass er das war eventuell nicht ist. Wobei, stimmt, der hat ja eine zweihändige Axt.
Genau.
Ja, das könnte.
Es ist super spannend.
Soll ich mich mal kurz spoilern?
Wenn du möchtest.
Okay. Es könnte sein.
Haha.
Ja.
Haha, es könnte sein. Okay, cool.
Das ist wirklich ein guter Call, ne?
Das könnte sein, ja.
Diese Axt.
Und man hätte schon wieder jemanden aus einem Buch dort drin und dann würde dieses ganze Squad noch mehr Flavor bekommen.
Das fände ich wirklich geil. Weil dann hätten wir wirklich so, Maximum Flavor einfach mit so Charakteren.
Also abgesehen von meiner Kindheit habe ich ja keinen Bezug mehr zu regulären Chaos Space Marines. Ja. So habe ich nicht mehr angerührt und auch keinen Kontakt mehr zu gehabt. Aber wenn wir jetzt gerade über das Squad reden, wenn ich jetzt gerade so in diesem Boarding-Action Hype bin ich wirklich hier so drei Klicks davor, mir das Squad auch zu holen und so ein paar Chaos Space Marines dazu.
Ja.
Weil ich glaube, das ist schon, das hat sehr, sehr viel Flavor, das hat sehr viel Potenzial.
Ja. Dann haben wir als nächstes noch hier neben Huron, also dann haben wir Garen und Huron,
genau.
Haben wir so einen Mann auf einer Plattform, also oder Frau, aber eine Person auf einer Plattform. Und da ist mein Guess, glaube ich, dass das irgendwas Kultistenmäßiges ist. Weil dann hätten wir das auch abgehakt. Also das muss eigentlich ein menschlicher Kultist sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Demagog ist, weil da sind ja auch irgendwie so Datentafeln drauf. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein Stratege.
Das oder denke, ja, ist so ein Stratege, ja.
Das könnte auch noch
eine Möglichkeit sein. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Squads sich dann am Ende so spielen, dass du halt so diese Hau-drauf-Typen hast, die nahkämpfen und die schießen. Das wären halt die Space Marines bei den Ultramarines. Und dann hast du halt diese Taktikmodelle, die dann halt irgendwie dir ein CP geben oder ein CP mehr kosten für einen Gegner, wenn die im Umfeld sind, oder Deep Strike geben oder sonst irgendwie Bewegungs-Movement, Shenanigans, kostenlose Stratagems, irgendwie sowas, dass du halt immer so eine taktische Komponente hast, die du nutzen kannst, die halt wegfällt, wenn das Modell ausgeschaltet ist.
Ja.
Das fände ich ganz cool. Das bringt halt sehr narrativen Flavor rein, finde ich. Das ist schon sehr, sehr nice.
Dann
Beastmaster, habe ich ja gesagt.
Ja, ich glaube, also mein Call ist immer noch, dass es ein Sorcerer ist. Ich finde, ein Beastmaster wäre cool, weil ja, er hat diesen offenen Stab, aber jetzt, wo ich den nochmal rangezoomt habe, ich glaube, die Öffnung ist zu klein dafür, dass das wirklich so ein Stab ist, mit dem er irgendwie
an den Hals rangeht oder so. Ich musste halt an die
und der Stachel ist zu groß.
An die Krottreiber von den
ja, ich weiß, genau. Ich habe da auch kurz drüber nachgedacht, als du es mir geschrieben hast, und ich war so, ja, doch, könnte sein. Jetzt, wo ich ihn nochmal sehe, hier dieser Stachel ist halt zu lang in die Mitte. Und wenn man hier nochmal guckt, ich glaube, er hat eine Psi-Matrix.
Ja. Ich sehe es. So nah bin ich gar nicht ran. Ja.
Dass er quasi einen Librarian, ja.
Und dann war. Ist das vielleicht sein dämonisches Haustier daneben.
Ja. Und da haben wir dann halt als letztes Modell noch irgendwie so ein Familiar. Das finde ich auch geil. Also ich bin super gespannt.
Das könnte vielleicht so ein Tentakelhund.
Es könnte vielleicht auch so ein Cybermastiff sein, der irgendwie böse ist, weil er hat auch hier so eine Ecke. Das sieht so ein bisschen, finde ich, aus wie so eine Augmentation oder so.
Ich dachte daran, dass die, das ist vielleicht diese Krallen, diese gebogenen Krallen von den, wir hatten die im Buch und du hast mir gesagt, die
Chimären.
Genau, die Chimären sind's. Ich habe nach den Namen gesucht, weil die Chaos Space Marines, die ja auch rekrutieren.
Stimmt, da ist auch dieser Beastmaster dabei.
Da ist der Beastmaster, deswegen dachte ich an Beastmaster.
Nee, aber die Chimäre, die ist, glaube ich, die würde man, glaube ich, eher erkennen in der Silhouette, weil die haben noch diese, auf dem Rücken diese Dinger und so, die sind ein bisschen größer.
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist noch ein bisschen, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen hin, aber wir sind halt im 2026 jetzt
am hier. Am 16. sehen wir dann wahrscheinlich das ganze Squad.
Aha.
Da bin ich sehr gespannt. Ich würde einen Sack zumachen.
Ja, mach den Sack zu.
Ich muss pinkeln.
Okay.
Und
wir nehmen jetzt noch ein bisschen mehr auf.
Wir nehmen noch ein bisschen auf und ich glaube, wir haben ganz gut was abgegrast an Themen.
Und ich glaube, wir werden das, das können wir, glaube ich, soweit verraten, wir werden das mitverfolgen. Und wir werden das auch hier auf dem Kanal, werden wir Hintergrundinfos recherchieren und euch geben.
Und da sind wir nochmal motiviert, ein bisschen redaktionell aufbereiteteren Content zu machen. Das wird, glaube ich, das ist so unser Ziel für dieses Jahr. Schreibt da auch gerne mal in die Kommentare, was ihr euch da wünscht, was ihr cool findet. Wir wollen Warhammer History natürlich weitermachen, aber jetzt auch gerade zu dem Ding, wir machen was zu 500 Worlds, wir machen was zu Huron, wir machen was
wir begleiten die Kampagnen und
so. Da werden wir, glaube ich, viele mal so klassischere Lore-Videos irgendwie raushauen.
Und früher oder später treffen wir uns an der Platte, weil wir das auch spielen.
Zocken Boarding Actions.
Wir zocken Boarding Actions mit den Squads.
Geil.
Cool.
Dann bis zum nächsten Mal.
Dann ciao. Tschö.